Gebitte.
Moira.
Gebitte.
Herrscht Schwinst.
Spinst.
Moira.
Bitte.
Gebitte.
Moira.
Gebitte.
Gebitte. Mach mal was.
Hallo und willkommen bei Gebitte, dem Podcast der jungen Generation Wien. Mein Name ist Angelina und gemeinsam mit dem Clemens.
Hallihallo.
Führen wir euch heute durch die Podcast-Folge. Zu Besuch ist zum einen der Alexander Ackerl, der Vorsitzende der jungen Generation Wien.
Grüß euch.
Dich haben wir ja eh schon ein paar Mal bei uns gehabt. Das heißt, ich glaube, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer kennen dich schon. Wir haben aber noch einen zweiten Gast bei uns, nämlich die Shinan Irshaid.
Hallo.
Die Shinan ist im Klimabüro des ÖGBs und sie ist Sprecherin der Themeninitiative Lebensqualität in der SPÖ Wien. Das heißt, sie beschäftigt sich die ganze Zeit mit dem Thema Klima, Umwelt, Klimakrise, Klimawandel, Anpassung etc. Und weil wir heute 2,5 Monate vor der Wien-Wahl über das neue Klimaschutzgesetz der Stadt Wien diskutieren wollen, ist sie heute bei uns zu Besuch, um ein bisschen mit uns dieses Gesetz durchzugehen, was da so drinnen steht, was wir erwarten können und was die Stadt hoffentlich dadurch gewinnen kann. Also wir sind sehr froh, dass du heute bei uns bist.
Freut mich auch.
Bevor wir zu unserem Thema Klimaschutz kommen, wollen wir aber jetzt, so wie jedes Mal in der aktuellen Staffel des Podcasts, kurzen Überblick geben über die aktuellen Geschehnisse in der Politik. Lieber Alex, was hat sich seit der letzten Folge getan?
Wir haben das letzte Mal darüber geredet, warum wir in Wien die Wahlen vorgezogen haben. Der Grund war relativ klar. Es hat sich abgezeichnet, dass wir mit Herbert Kickl einen rechtsextremen Bundeskanzler mit einer blau-schwarzen Regierung bekommen. Aus der Vergangenheit wissen wir, dass solche Bundesregierungen, also ÖVP und FPÖ, sich Wien sehr gerne rausnehmen als Punching Bag, um dort quasi alles abzuladen an Aggression, was in dieser Koalition drinnen steckt, in diesen Parteien. Und wir wollten das den Wienerinnen und Wienern einfach ersparen, dass wir jetzt ein halbes Jahr lang einen extrem vergifteten Wahlkampf haben. Das fällt jetzt zum Glück wieder weg, weil auch ÖVP und FPÖ konnten sich nicht auf eine Regierung einigen im Bund. Und das ist sehr, sehr gut so, denn wir haben die Protokolle aus den Verhandlungen vorliegen. Das wurde an die Medien rausgespielt und was da drinnen steht, ist teilweise haarsträubend.
Was ist uns da jetzt erspart geblieben?
Man muss verstehen, es handelt sich dabei um Parteien, die vom Sozialstaat wenig halten und die auch der Meinung sind, dass möglichst wenig Verteilungsgerechtigkeit zwischen denjenigen, die viel haben und denjenigen, die nichts oder wenig haben, herrschen sollte in Österreich. Und das zieht sich durch dieses Protokoll durch. Da geht es um Dinge, die wirklich die Interessen der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer massiv betroffen hätten. Beispielsweise die Arbeiterkammer, eine der beliebtesten Institutionen in ganz Österreich. Wir alle zahlen, wenn wir angestellt sind, im Monat ungefähr 11 Euro ein in die Arbeiterkammer und die holt uns im Jahr insgesamt hunderte Millionen Euro an Rückforderungen, wenn es zum Beispiel um Gehaltsstreits oder Unterbezahlung oder auch Konsumentinnenschutz geht, wieder zurück. Also die Arbeiterkammer rentiert sich extrem, auch arbeitsrechtliche Beratung generell einfach sehr, sehr stark die Seiten der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zu vertreten. Und die Kürzung bzw. Abschaffung der Kammerumlage, so heißt das, hätte die Arbeiterkammer relativ schnell einfach zerstört, weil die Finanzierungsgrundlage weg gewesen wäre. Wir sehen auch, dass beispielsweise im Bereich des Rechtsstaats Eingriffe geplant gewesen wären, die tatsächlich auch die Medienfreiheit und unsere demokratischen Rechte bedroht hätten. Zum Beispiel, dass man nicht zitieren darf aus Ermittlungsakten. Wir haben ja ganz, ganz viele Skandale der letzten Jahre vor allem auch deswegen in Österreich diskutieren können, weil aus Ermittlungsakten zitiert wurde. Und das ist natürlich ÖVP und FPÖ ein Dorn im Auge, denn bei diesen Skandalen ging es eigentlich immer um diese beiden Parteien. Sie haben auch geplant, Kinder mit 12 Jahren ins Gefängnis stecken zu können. Aktuell ist ja die Grenze der Strafmündigkeit 14 Jahre. Es wurde geplant, dass man hergeht und auch weiterhin gar keine Maßnahmen in Richtung Teuerungsdämpfung unternimmt. Sie haben nicht geplant gehabt, irgendwas zu machen, was die Wirtschaft wirklich ankurbelt, sondern der Plan ist immer nur einschränken, Steuern kürzen und möglichst wenig für die breite Masse der Bevölkerung tun und gleichzeitig aber überall dort, wo es Feindbilder gibt, die noch weiter aufbauschen und reinspalten.
Gut, sind wir froh, dass das jetzt quasi abgebrochen wurde. Van der Bellen als Präsident hat ja das Recht, den weiteren Weg vorzugeben. Was hat er jetzt entschieden?
Naja, jetzt war natürlich wieder Gesprächsreigen beim Bundespräsidenten. Man kann sich das ja gar nicht vorstellen. Aber als der Van der Bellen ursprünglich gewählt wurde, 2016, ist ihm ja vorhergesagt worden, dass er der nächste Grüß Gott August sein wird, der nächste Donhart, dem Pfad sein wird. Da gibt es eine extrem berühmte Karikatur. Ich glaube, Van der Bellen hat jetzt mehr Leute angelobt als die letzten 3 Bundespräsidenten zusammen. Musste permanent Krisengespräche führen und moderieren. Und ja, dementsprechend wird es jetzt Gespräche geben, wie es weitergehen kann. Es gibt mehrere Optionen. Wir wissen es noch nicht genau. Klar ist jedenfalls, dass wir nur dann in eine Regierung gehen, wenn eine sozial ausgewogene Politik vereinbart ist. Und das war jetzt bei Blau-Schwarz überhaupt nicht der Fall. Dementsprechend haben wir aber auch in unseren Koalitionsverhandlungen, die abgebrochen wurden Anfang Jänner, einfach sehr stark darauf gedrängt, dass eben die einfachen Leute nicht die komplette Zeche für 7 Jahre Budgetchaos zahlen. Und von dem werden wir jetzt nicht abrücken. Aber wir sind immer kompromissbereit, denn wir sehen das Staatsganze und wir glauben, dass jetzt einfach wichtig ist, dass es eine stabile Regierung gibt.
Ein Punkt, der aber unter einer blau-schwarzen Regierung auf jeden Fall unter den Tisch gefallen wäre, wäre der Punkt Klimaschutz gewesen. Das ist tatsächlich auch unter der letzten Regierung schon ein bisschen unter den Tisch gefallen, denn obwohl die Grünen mit der ÖVP in der Regierung waren, gab es kein Klimaschutzgesetz. Österreich hat tatsächlich deswegen noch immer kein Klimaschutzgesetz. Und diese Woche gab es eine Konferenz in Wien, eine Pressekonferenz mit dem Bürgermeister und dem Chef der NEOS, Christoph Wiederkehr, und dem Klimastadtrat. Und zum Thema Klimaschutzgesetz, nämlich die Stadt Wien hat sich hingestellt und gesagt, okay, uns ist aber Klimaschutz wichtig und wir wollen dahin gerne ein Klimaschutzgesetz verabschieden. Shinan, warum braucht es überhaupt in Wien oder auf Wiener Ebene ein Klimaschutzgesetz? Wir haben zwar jetzt auf Bundesebene keins, aber könnte man nicht sagen, man kann eh alles über oder sollte alles über die Bundesebene steuern?
Bestimmte Sachen sollte man definitiv über die Bundesebene steuern. Ein großer Kritikpunkt zum Beispiel für das fehlende Klimaschutzgesetz ist, dass eben Sektoren keine verbindlichen Ziele haben seit über 4 Jahren. Das braucht es aber, weil im Endeffekt sind Industrien und Sektoren auch ein wichtiger Teil des Klimaschutzes und der CO2-Emissionsminderung. Aber Wien hat dafür andere Baustellen, wo wir ansetzen können. Wir können bei uns in der Verwaltung ansetzen. Wenn Wien ist eine die größte Stadt Österreichs, einwohnerstärkste Stadt, und alles, was in Wiener Händen ist, also von Wohnbau bis Magistratsgebäude, öffentliche Gebäude, Straßen und so weiter und so fort, das ist alles, wo wir direkt als Stadtregierung theoretisch ansetzen können und wo wir auch die Macht haben, Sachen umzusetzen.
Von welchen Sektoren redest du da? Wo müsste man ansetzen, um Klimaschutz gut betreiben zu können? Was sollte man sich da anschauen? Jetzt vielleicht auf Bundesebene und dann natürlich, was das für Wien bedeuten würde.
Die Sektoren, wo die Bundesebene eingreifen kann, das ist erstmal die Industrie. Da kann sie bestimmte Ziele an Emissionen vorgeben, aber auch Limits einziehen. Der zweite Sektor ist zum Beispiel der Verkehrssektor. Das ist aber nicht nur der individuelle Personenverkehr, sondern auch Flugverkehr, Güterverkehr etc. Und dann ist Landwirtschaft und Wohnbau, das sind eher kleinere Sektoren, aber trotzdem Sektoren, wo man auch ansetzen kann, Limits setzen kann, Maßnahmen setzen kann, damit man diese Sektoren auch dazu bringt, Emissionen zu mindern.
Und wo setzt da jetzt genau dieses Klimaschutzgesetz der Stadt Wien an? Das ist ja noch nicht verabschiedet worden. Es gibt ja jetzt gerade, hat es nur die Pressekonferenz gegeben. Aber wo sollte das oder hat das das Ziel anzusetzen?
Also das ist ein bisschen komplizierter, würde ich sagen, weil das Klimaschutzgesetz, das ist jetzt nicht so von heute auf morgen aufgekritzelt worden und präsentiert worden, sondern das ist seit fast über einem Jahr in Planung. Das hat vorerst die Koordinationsstelle für Klimaangelegenheiten in der Hand gehabt. Das ist eine recht neu eingesetzte Stelle in der Stadt Wien, die über die ganzen Stadtratsbüros und Magistratsabteilungen hinweg koordiniert, eben, das ist die Hauptaufgabe, um eben solche wichtigen Themen, die halt auch nicht ein einziges Stadtratsbüro-Thema sind oder ein einziges Magistratsthema sind, diese zu koordinieren, dass wir alle am selben Strang ziehen. Und genau, da ist dieses Klimaschutzgesetz entstanden und das stützt sich hauptsächlich auf den Klimafahrplan, den es aber schon seit 2022 gibt.
Wien will ja auch bis 2040 die Klimaneutralität erreichen und das soll eben das Wiener Klimagesetz garantieren. Es hat ja jetzt aber schon in der letzten Regierungsperiode in Wien einige Maßnahmen gegeben und Wien ist österreichweit bei der CO2-Reduktion an der Spitze. Kannst du ein paar Beispiele nennen an Maßnahmen, die uns da geholfen haben? Was wirkt wirklich auch in der Stadt?
Ja, also Wien ist definitiv auf der Spitze, was Österreich angeht, weil da einfach ständig Sachen passieren, unter anderem jetzt ganz groß in der letzten Zeit die Raus aus dem Gas-Offensive, dass man eben Gasheizungen, Gasthermen ausbaut, umbaut, gar nicht mehr einbaut. Dann natürlich, Wien ist eine Stadt und mit den besten öffentlichen Verkehrsnetzen, nicht nur in Österreich, ich glaube ziemlich sicher auch auf der Welt, jedes Mal, wenn man ins Ausland fährt, wird man das merken, wie gut wir es hier eigentlich haben. Und deswegen braucht man einfach in Wien kein Auto mehr. Ich habe mein ganzes Leben lang in Wien gewohnt, ich habe nicht mehr einen Führerschein. Aber man braucht kein Auto, man ist nicht aufs Auto angewiesen, man kann öffentlich herumkommen. Dann gibt es natürlich auch weitere Angebote, ob jetzt von der Kretzelbegrünung bis zum Renaturierungspark in Breitenlee, die Baumpflanzoffensive, dass überall Bäume gepflanzt werden, wo auch Bäume weggekommen sind. Ja, das kommt alles zusammen.
Und die groß gesteckten Ziele von dem ganzen Klimagesetz sind ja, wenn ich das richtig verstanden habe, bis 2030 die Emission um über 55% zu senken und bis 2040 100% erneuerbare Energie zu nutzen in Wien. Ist das richtig?
Ja, also vor allem, dass man klimaneutral ist. Klimaneutralität heißt eigentlich nur, dass man genauso viel CO2-Emissionen einspart wie ausgibt, dass man quasi auf netto null kommt. Das heißt, wir werden wahrscheinlich immer noch nicht drum herum kommen, ein bisschen an CO2 auszustoßen. Das ist recht normal. Jeder Mensch, jeder stößt in seinem Leben normal CO2 aus. Aber im Endeffekt werden wir auch genug Bäume haben. Wir werden genug andere Initiativen haben, die das CO2 auch binden. Und so kommen wir auf ein Netto-Null-Emissionsziel.
Wenn ich mit Leuten über das Thema Klima politisch spreche, entgegnen oftmals gerade auch rechte Wähler so, was interessiert uns Klimawandel in Wien? Wir können den Klimawandel in Wien sowieso nicht aufhalten. Wir können das Klima in Wien nicht retten, etc. Das stimmt, ja, natürlich. Wien ist eine 2-Millionen-Stadt. Wir werden nicht das ganze Klima der Welt retten können hier. Aber woran viele nicht denken ist, auch in Wien wird es heißer werden. Und in Wien wird es Plätze geben, die sich so aufheizen, dass man da untertags vielleicht gar nicht mehr dort sein möchte. Ja, gerade in den dicht bebauten Gegenden rund um den Gürtel und wir kennen sie ja alle. Ja. Und da gibt es durchaus Maßnahmen, auch den Leuten den Lebensstil zu erhalten, dass man trotzdem noch, auch wenn es heißer wird, rausgehen kann. Auch wenn man keinen eigenen Garten hat vielleicht, auch wenn man kein eigenes Pool hat, sollte irgendwie lebenswert bleiben in Wien. Und das Ganze wollen wir jetzt eben durch verschiedene Maßnahmen, wenn ich dich richtig verstanden habe, erreichen. Möchtest du uns vielleicht noch ein paar Beispiele nennen, was geplant ist jetzt in dem neuen Klimaschutzgesetz?
Also das stimmt, nur Wien allein wird das Weltklima nicht retten können. Wir können aber einerseits unseren Teil tun, um die Klimaschutzziele zu erreichen, also Emissionsminderung. Auf der anderen Seite ist es aber auch so, dass wir massiv vom Klimawandel beeinflusst sind. Jeder, der letzten Sommer in Wien war, weiß, dass es schon mal viel wärmer war und viel heißer als die Sommer davor. Und das wird auch nicht besser werden. In 2040 wird Wien ungefähr das Klima einer Stadt am Mittelmeer haben.
Nur ohne Mittelmeer.
Nur ohne Mittelmeer.
Ich glaub, man sagt immer Sofia. Das
genau.
Klima von Sofia.
Wahnsinn.
Also es wird heißer, das Wasser wird knapper werden. Auch um uns herum, Wien ist ja auch keine Insel. Wir existieren ja auch nicht im Vakuum, sondern verlassen uns auch auf die Regionen um uns herum, um auch unsere Nahversorgung zu decken. Auch das wird in Gefahr sein, wenn wir als Land, als Gesellschaft eigentlich nicht handeln. Und Wien kann halt das machen, was Wien machen kann. In Bezug darauf, das Klimaschutzgesetz ist auf 3 Säulen aufgebaut. Einmal das Klimaschutz, dann Klimawandelanpassung und dann die Kreislaufwirtschaft. Was du jetzt angesprochen hast, ist das Thema Klimawandelanpassung. Also was kann Wien machen, um sich an das sich verändernde Klima anzupassen? Und das reicht von jetzt einem riesen Wasserreservoir bauen, dass wir auch in den nächsten Jahrzehnten immer gesichert ein Wasser haben, bis zu Bäume, Beschattungen, Kühlinseln in der Stadt, eben besonders in Räumen, wo es vielleicht nicht so viel Schatten gibt, wo es sehr heiß wird im Sommer, aber auch Hochwasserschutz, Überschwemmungsschutz und so weiter und so fort. Es gibt 180 Baustellen, glaube ich, in denen man arbeiten kann. Und das Gute an dem Klimafahrplan, also das, auf dem sich das Klimagesetz beruht, ist, dass da sehr viele Maßnahmen auch inkludiert sind und dass auch ständig neue Maßnahmen dazukommen, weil dieser ja alle 5 Jahre erneuert und fortgeführt wird.
Schienen, jetzt hast du vorhin erwähnt, es gibt 3 Säulen, auf denen dieses Klimaschutzgesetz basiert, nämlich die Säule 1, das erste K, Klimaschutz, wo es darum geht, dass man die Treibhausgasemissionen reduziert, zum Beispiel durch Raus aus Gas oder dass man sagt, okay, man schaut, dass man die öffentlichen Verkehrsmittel ausbaut. Dann das zweite K, Klimawandelanpassung, wo wir gerade hatten, hey, wir brauchen mehr Begrünung in der Stadt, wir brauchen ein Wasserreservoir, weil es einfach zu Wasserknappheit kommen könnte. Und jetzt haben wir aber jetzt noch ein drittes K, nämlich das Thema Kreislaufwirtschaft. Was kann man sich darunter eigentlich vorstellen?
Ist nicht Kreislaufwirtschaft dieses Prinzip, dass man sagt, man soll möglichst wenig verbrauchen insgesamt. Wenn man aber was verbraucht, dann soll man schauen, dass man trennt, Müll wegwerfen, den weggeworfenen Müll dann auch sammelt, um die Ressourcen quasi wieder zu verwenden, die man wieder verwenden kann. Also ich als Laie würde das so interpretieren, stimmt das?
Ja, grundsätzlich ist es genau das. Und zwar, man versucht eben Sachen so lang wie möglich im Kreislauf, in der Verwendung zu halten. Und wenn es halt wirklich nicht mehr geht, schaut man, dass man sie artgerecht und gut weiterverwertet. Eben Recycling und so weiter und so fort. Ja, Wien macht da schon seit eigentlich Jahren die Vorreiterrolle mal wieder. Zum Beispiel der Reparaturbonus war ursprünglich eine Wiener Idee und ist jetzt österreichweit auch umgesetzt. Das ist einfach eine sehr niederschwellige Art und Weise, wie man Sachen so lang wie möglich verwenden kann. Also Haushaltsgerät, Handys, was auch immer. All diese Sachen, die sonst auf irgendeiner Deponie landen würden und auch extrem aufwendig sind zum Recyceln, werden halt so lang wie möglich am Leben erhalten und weiterverwendet.
Gibt es den Reparaturbonus überhaupt noch? Ist das noch aktuell? Und wenn ja, wie kann man das einlösen? Wie funktioniert das?
Ja, den gibt's noch und es ist noch aktuell. Ich würde mich jetzt aus dem Fenster lehnen und sagen, es ist teilweise auch noch ein bisschen vom Budget abhängig, was es noch nicht gibt auf Bundesebene. Es funktioniert eigentlich ganz einfach. Wenn du zum Beispiel einen Kühlschrank hast, der gerade nicht funktioniert, kannst du dir einen Reparaturbonus einholen. Du kannst quasi von der Stadt einen Gutschein bekommen, um diesen Kühlschrank reparieren zu lassen.
Cool. Das heißt, wenn mein iPad zum Beispiel einen Schaden hat, könnte ich das auch reparieren lassen und bezahlt bekommen.
Und ich glaube auch, dass tatsächlich Handys und große Haushaltsgeräte am allermeisten repariert werden.
Ja, ich habe tatsächlich mein Handy schon so reparieren lassen.
Und war das aufwendig? Oder
nein, das überhaupt super easy. Ich bin einfach zum Fachhandel gegangen, weil man kann ja auch nicht zu jedem gehen. Also es gibt dann auch eine Auswahl an Geschäften. So mehr oder weniger don't push it oder so. Ja. Und bin ich einfach hingegangen und habe gesagt, okay, ich hätte es gerne repariert. Und dann habe ich da halt dann weniger schlussendlich gezahlt. Ja.
Sehr cool. Kann man wahrscheinlich online beantragen, diesen
genau.
Klimabonus.
Ja. Ja. Wir geben aber den Reparaturbonus gerne in die Shownotes für alle, die sich dafür interessieren, den Link
ja, voll.
Dazu.
Es gibt auch andere richtig leibende eigentlich Initiativen von der Stadt Wien, also der 48er-Tandler, das, wo man halt auch Sachen Secondhand kaufen kann und Sachen von der Deponie gerettet werden.
Oder von Häusern.
Oder von Häusern, genau. Und dann gibt es...
Was ist das? 48er-Tandler?
Ja, 48er-Tandler. Kannst du ein neues... Für alle, die ein neues Fahrrad brauchen, ich glaube, sie haben sehr viele Fahrräder, Ski...
Oh, ist das da beim... Ist das der vierte oder fünfte Bezirk da?
Ja, bei der 18er Linie, genau, zum Beispiel. Ja.
Ich war da sogar schon mal vor Jahren, aber das ist richtig geil dort. Ja, das ist eine riesige Halle mit... bekommt man eigentlich alles, von Fahrrädern bis...
Ski.
Möbel.
Ja, Kühlschränke.
Kühlschränke.
Ja. Und jetzt stellt euch vor, das würde alles auf irgendeiner Deponie landen. Also es sind ja Sachen, die man noch verwenden kann.
Sehr schade.
Ja. Ja. Und so hat irgendwie jeder was davon. Also du kriegst ein recht günstiges Fahrrad, aber gleichzeitig rettest du das Klima.
Und okay, 48er-Tandler werden wir also auch verlinken in unseren Shownotes.
Ja, voll. Aber eine Sache nicht vergessen, das ist ja auch ein Mittel, um die lokale Wirtschaft zu fördern. Weil wenn du jedes Mal, wenn du ein Handy hast und es wird kaputt und du wirfst das weg und kaufst dir ein neues, dann ist ja in Wirklichkeit das einzige Unternehmen, das dadurch gefördert wird, zum Beispiel Apple. Ja, und Apple, wie wir alle wissen, zahlt jetzt nicht übermäßig viele Steuern in Europa, beschäftigt nicht übermäßig viele Leute in österreichischen Wirtschaft. Wenn du aber zum Handwerker gehst und dort zum Beispiel dein Handy herrichten lässt oder dein Fahrrad oder sowas, dann sichert das ja auch Arbeitsplätze. Das ist einfach gescheit.
Genau.
Shinan, hast du sonst noch ein anderes Beispiel, wie dieses Thema Kreislaufwirtschaft abgedeckt werden will von der Stadt?
Ja, und jetzt komme ich zu meinem aller Lieblingsbeispiel. Und zwar hat die Stadt eigentlich ein ziemlich großes Angebot für Unternehmen. Öko Wien und Öko Business, das ist eine Initiative von der MA22, die Unternehmen, also von kleineren Unternehmen, die wie zum Beispiel Eventveranstalter bis zu größeren Unternehmen, die in ein Riesenareal im 22. Springfedern produzieren, dass man ihnen dabei hilft, den Betrieb nachhaltiger aufzustellen, nachhaltiger zu wirtschaften und auch Abfall zu vermeiden. Und das sind Initiativen, die hat halt die Stadt Wien und damit kannst du auch in die Industrie eingreifen und der Industrie helfen, ohne jetzt so mit dem Lineal auf die Finger zu klopfen, wenn sie was falsch machen.
Also wir halten fest, es gibt diese drei Ks, der Klimaschutz, Klimawandel, Anpassung und Kreislaufwirtschaft. Was aber auch sehr besonders an dem Klimafahrplan oder auch dem Klimagesetz oder der Umgangsweise der Stadt Wien ist, sind die Strukturen rundherum, also die Instrumente, die man geschaffen hat. Alex, kannst du dazu mehr erzählen?
Ja, das Ding ist Chefsache. Also es gibt eine Koordinationsgruppe, eine Steuerungsgruppe, die unter dem Vorsitz vom Bürgermeister selber alle Stadträtinnen und Stadträte vereint. Diese Steuerungsgruppe wird beraten gleichzeitig vom Klimarat. Das sind quasi die Fachexpertinnen und Experten aus dem Magistrat, aber auch aus der Wissenschaft und der Forschung, die die Politik also in der praktischen Umsetzung beraten. Und natürlich auch zwischen den einzelnen Magistratsabteilungen gibt es auch nochmal eine Koordination. Also es wird hier einfach wirklich systematisch daran gearbeitet, dass Klimaschutz in allen Aspekten der städtischen Politik und der städtischen Verwaltung mitgedacht wird. Und das ist schon was Besonderes, weil wenn man es vergleicht, was in anderen Bundesländern los ist, wir haben jetzt gerade mitgekriegt, dass einfach in Kärnten gerade eine Volksbefragung gegen Windräder ausgegangen ist, was ja absurd ist. Oder dass in Salzburg beispielsweise die Umweltverträglichkeitsprüfungen fast komplett ruiniert wurden. Umweltverträglichkeitsprüfungen ist ja, wenn du ein großes Projekt hast, zum Beispiel was baust oder ein Unternehmen ansiedeln willst, dann muss geschaut werden, passt das mit der Umwelt zusammen, entstehen da nicht irgendwie Emissionen und so. Und das hat jetzt die blau-schwarze Regierung in Salzburg mehr oder weniger zusammengestrichen auf ein absolutes Minimum. Also hier sieht man schon den Unterschied, was passiert, wenn also progressive, zukunftsorientierte, umweltbewusste Parteien regieren oder wenn solche Parteien regieren, denen das wurscht ist und die sich einfach nur von der grünen Wiese auf dem Plakat abbilden lassen.
Das triggert mich schon wieder so. Wir haben schon letzte Folge, hatte ich auch schon meinen Trigger.
Du, das ist ja nicht alles. Ich habe vorher schon gesagt, ein Riesenkelch ist vorübergegangen mit Blau-Schwarz. Die wollten ernsthaft das Autobahn-Tempolimit auf 150 anheben, weil es ihnen einfach wichtiger ist, dass man irgendwie um 3 Minuten schneller von A nach B kommt, so unter dem Motto, mein Auto fährt auch ohne Wald. Also es ist wirklich absurd, dass das, was die FPÖ und auch die ÖVP da teilweise vereinbart hatten.
Ich glaube wirklich, jeder bekommt mittlerweile mit, wie heiß es in den Sommern ist, wie oft es zu Naturkatastrophen kommt infolge dieser Hitzeperioden etc. Ich glaube, also wirklich, selbst der letzte Klimaleugner sollte es irgendwann mal verstanden haben. Und jetzt beginnen die Amerikaner mit Klimaschutzmaßnahmen zu streichen. Und hier in Österreich planen das die Rechten auch. Ich verstehe es einfach nicht.
Was auch komplett absurd ist, ist, dass Blau-Schwarz jetzt das Klimafondsbudget um 20% kürzen wollten. Und das ist für mich einfach nicht einleuchtend, wenn man bedenkt, dass Österreich in 2030 4 bis 9 Milliarden an Strafzahlungen zahlen muss, weil wir unsere Klimaziele nicht erreichen. Und dann nochmal das Klimabudget kürzen, genau da, wo man nicht sparen sollte eigentlich. Also da merkt man einfach, dass die Regierung offensichtlich nicht darauf aus war, jetzt langfristig Gutes zu tun.
Zum Glück ist sie gar nicht zustande
gekommen. Genau.
Nein, furchtbar wäre das gewesen. Ich bin froh, dass wir das jetzt in Wien machen, dass wir ein Klimaschutzgesetz abliefern, weil ich muss schon sagen, ich bin in einem Punkt gegenüber den Grünen auf der Bundesebene doch sehr kritisch, was ihre Regierungsarbeit betrifft in den letzten 5 Jahren. Die hatten eigentlich in ihrem Koalitionsprogramm vereinbart, reingeschrieben in das Koalitionsprogramm, dass es ein verpflichtendes Klimaschutzgesetz geben soll, das wirklich verpflichtende Vorschriften drinnen hat, was CO2-Reduktionen und so weiter betrifft. Und die ÖVP hat sich eines Tages dann überlegt, vor 2 bis 3 Jahren so, wir machen es doch nicht, keine Lust. Und die Grünen haben dann im Endeffekt was gemacht? Das ist deren Hauptthema, das ist das entscheidende Thema, das Gründungsthema der Grünen. Und die Grünen haben gesagt, das ist jetzt aber schon gemein von euch ÖVP, bitte, bitte, bitte macht's das doch. Und die ÖVP hat gesagt, interessiert uns nicht. Und was war die Konsequenz?
Kein Klimaschutzgesetz. Es ist so unglaublich, dass es in einer Regierung mit den Grünen zu keinem Klimaschutzgesetz gekommen ist.
Ja, und dass sie das einfach passieren haben lassen.
Das ist so absurd.
Wenn das mein Hauptthema ist als Partei und das ist verbindlich ausgemacht mit unserem Koalitionspartner, dann sage ich doch, ÖVP, entweder es gibt jetzt dieses Klimaschutzgesetz oder es gibt Neuwahlen. Ne? Wiederschauen, was soll das? Und das haben sie nicht gemacht und habe ich wirklich enttäuschend gefunden und ich bin froh, dass wir das in Wien jetzt tun, weil Klimaschutz ist wichtig. Ist ja auch eine soziale Frage. Wir wissen ja, dass gerade Leute, die weniger Einkommen haben, Leute, die sich nicht einfach ein Häuschen in den Bergen oder Strand leisten können oder irgendwie ein Seegrundstück haben an einer wunderschönen Seen im Salzkammergut, dass diese Leute besonders drunter leiden, wenn es Hitzewellen gibt, wenn es extrem heiß wird. Dass sie auch sehr stark drunter leiden, wenn es Feinstaub gibt und einfach Umweltverschmutzung um sich greift. Und darum ist es einfach wichtig, dass wir in Wien einfach nicht nur auf das große Ganze schauen mit dem Klimaschutzgesetz, sondern wir machen auch sehr viel auf der Mikroebene, wenn es um Grätzl geht, um Begrünungen geht und um Beschattung auch geht. Und ich bin einfach sehr stolz drauf und ich hoffe, dass wir da die Politik der letzten 10 Jahre in Wirklichkeit noch weiter fortführen können, damit Wien auch eine Klimamusterstadt ist.
Ich bin auch extrem froh, dass dieses Klimaschutzgesetz jetzt noch durchkommt und jetzt noch beschlossen wird, um auch den Ton zu setzen für die Regierung, die dann kommen wird im Bund, dass das das Minimum ist, was wir im Bund brauchen und dass sie darauf aufbauen können. Und ich glaube, da hat Wien gezeigt, wie man Sozial-Umweltpolitik machen kann und was der Bund noch zu tun hat.
Danke, Shinan, für deine Einblicke und auch Alex, auch fürs Vorbeikommen. Klima, Klimawandel, Klimaschutz, das ist ein großes Thema, das vor allem junge Wählerinnen beschäftigt. Und in Wien zeigt man und sieht man, dass da unzählige Fachexpertinnen schon seit vielen Jahren am Werk sind. Die schauen sich alles ganz genau an und sorgen dafür, dass Wien auch in Zukunft bei Hitzeperioden lebenswert bleibt und unser Lebensstandard erhalten bleibt oder sogar noch besser wird. Es gibt dazu natürlich auch Online-Material, das man sich anschauen kann, erweiternd zu dem Podcast, den Klimafahrplan online, den werden wir euch auch in den Shownotes verlinken. Und damit war das die 2. Episode der 3. Staffel. Geh bitte, mach mal was. Schön, dass ihr aufgedreht habt. Bis zum nächsten Mal. Lasst uns gerne ein Like da, wo auch immer ihr hört. Wir sind eigentlich fast überall hörbar. Auf Spotify, Apple Podcasts, Google. Überall, wo es Podcasts gibt, gibt's auch uns zu hören. Oder Angie?
Jawohl. Deswegen einschalten.
Genau. Bis bald.
Bis bald.
Baba.
Ciao.
Geh bitte.
Moira. Erst
spinnt.
Moira.
Bitte.
Geh bitte.
Moira.
Geh bitte.
Geh bitte.
Mach mal was.